unaufhaltsam, so lautet die Serie unserer Gottesdienste. Und ich habe so überlegt, der Predigttext für heute im Vergleich zu letzten Sonntag ist eher langweilig. Da passiert nichts, also nicht so Schlimmes wie beim letzten Sonntag. Auf der anderen Seite, wenn mir das hier zu ruhig erscheint, brauche ich ja nur einen Namen nennen. Wo ist er denn? Benjamin, wo bist du? Der ist vorsichtshalber weg. Der kommt wieder. Das Thema für heute lautet ja breite Schultern, Verantwortung. Da kommt er. Guckt euch diese breiten Schultern an. Nach vorne kommen, Benjamin. Das ist super. Wir können uns jetzt so richtig zurücklehnen. Da kommt ein Mann und für den Verein eine Frau mit breiten Schultern. Und die machen jetzt alles, was wir immer schon mal getan haben wollten. Und wir lassen es uns gut dabei gehen. Schauen wir mal. Ich lese den Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Ein ganz bekannter Text. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden. Und sie beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 Apostel eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Breite Schultern. Der Kontext in dieser Situation ist der, dass die junge Gemeinde in Jerusalem schon nach wenigen Jahren unter ganz starke Herausforderungen geriet, echt in Not und Bedrängnis geriet. Da kamen Krisen, Angriffe. Wir haben das in den letzten 2 Sonntagen oder vor allem in dem letzten Sonntag ja gehört. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was sind so die großen Herausforderungen für Gemeinde Gottes, damals oder heute? Wahrscheinlich kämen dann so Sätze wie, dass der gesellschaftliche und politische Druck auf die Christen steigt, bis hin zur Verfolgung von Christen, was wir weltweit leider in vielen Ländern erleben. Da werden Christen ins Gefängnis gesteckt. Sogar umgebracht, einfach nur, weil sie an Jesus glauben und das nicht heimlich, sondern sich durch Taufe auf seine Seite stellen, erkennbar für alle, von dem Glauben an Jesus reden und plötzlich ist da richtiger Druck da. Wir können sehr dankbar sein, in unserem Land haben wir große Freiheit und wir wollen sie nutzen. Aber wir müssen auch mit diesen Gefahren, mit Krisen in diese Richtung und aus dieser Richtung rechnen. Es wird Gegenwind kommen. Viele trauen sich gar nicht mehr mutig, das Evangelium oder ethische Werte, die wir aus der Bibel haben, zu sagen. Und wir wollen das trotzdem tun. Wir wollen diese Standpunkte vertreten, aber nicht als Denkmäler, sondern mit dem Leben. Wir wollen dafür einstehen, dafür werben, damit Leben von vielen Menschen gelingt und darüber sprechen. Eine zweite Gefahr kann sicher sein, dass Einfluss von falschen Lehren, von falschen Aussagen über Jesus und die Bibel Raum greifen. Eine dritte Gefahr, dass Kirche, Gemeinde Jesu, dass Christen sich anpassen, dass sie gar nicht mehr erkennbar sind. Das war vor vielen Jahren, da hat eine Gemeinde einen jungen Mann gesegnet und für ihn gebetet, der musste zur Bundeswehr. Damals musste man das noch. Und als er dann zum ersten Mal wieder nach Hause kam, hat die Gemeinde gefragt, und wie ist es dir ergangen als Christ bei der Bundeswehr? Und Bundeswehr könnten wir austauschen gegen andere Situationen wie Schule oder Uni. Und dann sagt er, gut, hat keiner gemerkt. Anpassen, dass es gar nicht mehr auffällt, dass du Christ bist, in der Schule, an der Arbeit, in der Nachbarschaft, an der Uni, egal wo. Und ich nenne noch eine vierte Gefahr für Gemeinde. Die Prioritäten verschieben sich. Das Wesentliche gerät aus dem Blickfeld, aus dem Fokus. Und wir beschäftigen uns mit zweit- und drittrangigen Dingen. Nach der Gründung der Gemeinde zu Pfingsten in Jerusalem rollen so einige Wellen der Angriffe, der Krisen über die junge Gemeinde. Ziel ist, sie mundtot zu machen, sie zum Schweigen zu bringen, sie zu lähmen oder gar zu zerstören. John Stott, ein evangelischer Theologe, hat ein tolles Buch über die Apostelgeschichte geschrieben und er schreibt von diesen drei Wellen, die er sieht, wie Gefahren, wie Krisen über die Gemeinde rollen. Und die erste wirkt als die grausamste und die schwierigste Welle. Die grausamste Taktik, initiiert durch Satan, den Gegenspieler von Jesus, von Gott und auch von der Gemeinde, nämlich die Gemeinde durch Verfolgung einzuschüchtern, ihnen zu sagen, haltet den Mund, versteckt euch, traut euch bloß nichts. Der Staat oder wer auch immer greift ein, sperrt euch ins Gefängnis oder noch Schlimmeres. Das war die erste Welle. Die Gemeinde war noch ganz jung und diese Welle der Verfolgung rollte über sie. Andreas hat letzten Sonntag über eine zweite Welle gepredigt, die offensichtlich gar nicht so schwierig erscheint und so gefährlich, aber die doch viel listiger ist als Konfrontation. Nämlich diese Gefahr von innen, Bestechlichkeit, Kompromissbereitschaft, Korruption, moralische Anpassung. Und das ist nicht so leicht zu durchschauen wie Gewalt von außen, aber nicht weniger gefährlich. Wenn sich da Dinge einschleichen, und letzten Sonntag ging es ja um Scheinheiligkeit, wenn auch vielleicht nicht in so drastischer Form und mit so drastischen Konsequenzen, aber wenn wir nicht leben, was wir sagen, wenn unser Leben viel lauter spricht als unsere Worte und unsere Worte dadurch durchgestrichen werden, dann haben wir als Gemeinde keine Kraft und keine Autorität. Die dritte und vielleicht raffinierteste Taktik Satans gegen die Gemeinde war Ablenkung. Durch Zweit- und Drittrangiges. Hier wird nicht gleich etwas Schlimmes offensichtlich. Hier geht es nicht um grobes Fehlverhalten. Hier geht es um so schleichende Prozesse, die aber dramatische Folgen haben können. Wenn Gemeinde, wenn Kirche, wenn Christen sich durch zweit- und drittrangige Dinge in Beschlag nehmen lassen und das Wichtige dabei aus dem Auge verlieren. Das, was dann auf der Strecke bleiben würde, damals bei den 12 Aposteln, war das Gebet und das Predigen von Gottes gutem Evangelium. Stattdessen sollten sie sich und sie waren mittendrin, würden sie sich mit sozialem Engagement beschäftigen. Damit ihr das gleich von Anfang an nicht irgendwie falsch versteht. Hier geht es nicht um Soziales gegen Verkündigung. Hier geht es nicht um wichtig und weniger wichtig. Wir werden es gleich sehen. Sondern es geht darum, was ist dein Auftrag? Was ist mein Auftrag? Nicht, dass das besser ist als das, was du machst. Predigen ist nicht besser als diesen Raum heizen. Ihr würdet ziemlich frieren und wenn ihr alles schmutzig wäre. Predigen, die Worte verhallen. Auch beten ist nicht wichtiger als praktische Hilfeleistung. Wir werden das gleich noch sehen. Doch wenn wir zunächst noch mal in die Situation der Gemeinde in Jerusalem hineinschauen, dann sehen wir noch ein unterschwelliges Problem. Oder wir reden ja heute von Metaebenen. Das legt sich irgendwie drüber. Das kann man gar nicht so am Verhalten unbedingt festmachen. Aber das bestimmt und prägt die Stimmung. Etwas, was bis heute der Tod für Gemeinschaft ist. Der Tod für Gemeinschaft in Ehe und Familie, in Teams, auf der Arbeit, in der Gemeinde und bis in die ganze Gesellschaft hinein. Das Problem dieser Metaebene bedroht Gemeinschaft existenziell. Es ist Murren. Das Wort kennen wir vielleicht nicht. Wir würden sagen rummaulen, meckern, unzufrieden sein. Verbreiten von schlechter Stimmung, hast du schon gehört. Wie furchtbar ist denn das? Und zurück geht das, oder ein gutes Beispiel für das Problem Murren ist, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose. Gott hatte Israel durch Mose und mit Mose als Leiter aus der Sklaverei befreit und dann gingen sie durch die Wüste und irgendwann sagten sie, Mann Mose, was du uns hier zumutest, das ist eine Katastrophe. Wären wir doch in Ägypten geblieben, also erinnert euch dran, heiße Wüstensonne und Ziegel brennen, wenig essen, wenig trinken. Und sie sagten, Mose, das war so viel besser als das, was wir jetzt hier haben. Und sie murrten, sie machten so schlechte Stimmung, dass sie auch alle Motivation wegnahmen. Etwas ganz Gefährliches bis heute. Und ich wünsche uns, dass wir sehr sensibel dafür sind, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, in den Teams, in der Gemeinde und auch in der gesamten Gemeinde, dass wir diese Stimmung nicht zulassen. Das ist der Tod von Gemeinschaft. Und ganz besonders stark wird es, wenn man dann hintenrum redet. Also von hier vorne so schlechte Stimmung machen, das fällt ja auf. Aber durch Verbreiten von Gerüchten, von Aussagen, von Dingen, worüber ich mich geärgert habe, die ich aber vielleicht klären sollte, wenn ich damit Stimmung mache, dass ich hinten herum rede, statt es offen anzusprechen. Ich glaube, das Gefährliche daran ist, dass das ja nicht bewusst geschieht. Also ich kann mich jetzt nicht an jemanden erinnern, vielleicht habe ich es auch verdrängt, aber mir ist niemand vor Augen, wo ich sage, der wollte bewusst schlechte Stimmung machen. Das passiert ganz schnell, indem wir uns mitreißen lassen und indem wir nicht mit den Dingen, die uns Probleme machen, zu Gott kommen oder zu anderen Menschen kommen und sagen, lass uns darüber reden, lass uns darüber beten, ich möchte, dass mich das nicht gefangen nimmt in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Leben. In der jungen Gemeinde in Jerusalem war aber so eine Situation und hier taucht dieses Wort Murren auf. Ja, wenn wir hineinschauen, dann war echt Grund da, das anzusprechen. Da lief grundlegend einiges schief. Es gab ein tatsächliches Problem, eine Not, die man anpacken musste. In der Bibel finden wir die Anordnung für Gottes Leute, dass sie Menschen in Not, Menschen, die bedürftig sind, nicht vergessen, dass wir sie unterstützen, ihnen helfen. Das gab es im Alten Testament schon, wenn ihr an die Geschichte von Ruth denkt, die aus der Fremde kam und bewusst auf den Äckern in Israels noch ernten durfte, weil sie bedürftig war. Das finden wir im Neuen Testament als Auftrag, dass wir einander unterstützen und füreinander auch da sind. Und ein Beispiel für solch eine Gruppe, die bedürftig war, waren Witwen. Vielleicht nicht so ganz vordergründig nachvollziehbar bei uns, aber es gab keine Witwenrente. Wenn eine Frau verwitwet war, und es geht hier meistens ja dann um die Frauen, dann war sie auf die Hilfe von anderen angewiesen, aber es gab kein soziales Netz. Die Familie musste dann eingreifen oder, und da sind wir hier, die Gemeinde. Und scheinbar gab es dann Rivalitäten in Jerusalem, zwei Gruppen von Witwen, die einen waren eher griechisch geprägt, die anderen eher jüdisch geprägt. Und die einen fühlten sich vernachlässigt und machten Stimmung. Wie gemein ist das? Wie ungerecht ist das? Wir werden übersehen, wir werden nicht versorgt. Und das Ganze hat das Potenzial zur Spaltung. Also das Problem ist hier nicht irgendein Peanuts, irgendwas Nebensächliches, sondern ein Problem, was Dynamit beinhaltete. Und vielleicht war das deshalb auch, weil es so ein wichtiges Problem war, so dass die Apostel, die Leiter der Gemeinde, sagten, das müssen wir jetzt machen. Das müssen wir anpacken. Und sie merkten, wir vernachlässigen dann andere Aufgaben. Was könnte das für uns heute bedeuten, so eine Situation? Ja, auch in der Gemeinde gibt es immer wieder konkurrierende Gruppen. Da sagen die Jungen, wir kommen zu kurz, die Alten sagen zu kurz, die Frauen kommen zu kurz, die Männer kommen zu kurz. Wir können das alle sagen. Warum tut ihr jetzt nicht was für mich? Manchmal sind es auch richtige Familienclans, wo die einen sich bevorzugt fühlen als im Vergleich zu den anderen. Menschen, die sich übersehen fühlen und sagen, nach mir guckt ja doch keiner, mich lädt doch keiner ein, mich besucht doch keiner. Und wenn es so ist, dann ist das echt ein Problem für Gemeinschaft. Das hat das Potenzial der Zerstörung. Und solche Spannungen und Probleme sind in der Gemeinde tatsächlich eine echte Herausforderung für die Leiter. Zum einen, die Leiter müssen dieses Problem wahrnehmen. Leiter, die so abgehoben und weg sind, weit weg von der Gemeinde, die das nicht mitkriegen, sind keine Leiter der Gemeinde. Sie müssen es verstehen, sie müssen Kontakte haben, sie müssen die Not sehen und wahrnehmen. Und manchmal müssen Leiter auch mit der Nase drauf gestoßen werden, das ist doch gar nicht schlimm. Aber dann müssen sie es erkennen und müssen sagen, jawohl, das ist ein Problem, wir müssen hier ran. Aber es ist nicht nur das Problem, ob Leiter das sehen, sondern es ist genauso ein Problem, wie Leiter dann darauf reagieren. Wie sie dieses Problem lösen. Ein Problem vieler Gemeinden ist, dass alles bei den Leitern landet und ab sofort dann bei dir, Benjamin, mit den breiten Schultern. Du kommst jetzt das war aber kein Jubel. Aber es war auch nicht gut, was ich gesagt habe. Aber das kommt jetzt dann alles zu dir, wir packen es dir auf deine breiten Schultern. Oder auf die Schultern der Ältesten oder der Leiter der Gruppen. Und ganz schnell hört man den Satz, jetzt mach mal, löse mal das Problem. Aber ist automatisch jedes Problem das Problem der Leiter? Ist jetzt jedes Problem im Teenie-, Jugend-, Kinderbereich dein Problem und Annis Problem, was ihr lösen müsst? Wer ist eigentlich für was zuständig? Und es gibt diesen Satz, den ihr vielleicht auch kennt, das Gute ist oft der Feind des Besten. Nicht alles, was als Not da ist, als Aufgabe da ist, muss von mir, von dir angepackt werden. Wenn wir alles tun, was uns vor die Füße fällt, werden wir wahrscheinlich das Entscheidende aus dem Blick verlieren. Das Zweitrangige oder das Drängende ist der Feind des Wichtigen. Im Leben, im Arbeiten, im Dienen, den Blick dafür zu behalten, was ist jetzt wirklich wichtig? Was muss ich machen? Was musst du machen? Nicht das, was die Leute dir auf die Schultern legen, mach mal, ist automatisch das Wichtige. Und in der Gemeinde in Jerusalem wird deutlich, es ist eine echte Herausforderung und Gefahr, die Priorität aus dem Auge zu verlieren und sich im Zweitrangigen zu verlieren. Und dabei geht es ja gar nicht um etwas Unwichtiges. Das Problem war echt ein wichtiges Problem und es musste gelöst werden. Man musste es angehen. Nämlich die gerechte Versorgung der Hilfsbedürftigen in der Gemeinde. Aber das Problem war, dass Menschen ihren Fokus auf ihre Berufung verlieren. Dass sie zugeschüttet werden mit Aufgaben, mit Nöten, die da sind, die getan werden müssen. Und dass plötzlich das wirklich Wichtige, das, was Priorität hat, liegen bleibt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für gewissenhafte Macher. Ich weiß gar nicht, ob es sie im Disk-Test gibt. Aber für Leute, die ein Pflichtbewusstsein haben und die engagiert sind, die auch Kraft haben und die anpacken, für diese Menschen ist es echt ein Problem, sich von jeder Aufgabe in Beschlag nehmen zu lassen, die ihnen vor die Füße fällt oder die andere ihnen auftragen. Und dann ist die große Gefahr, sich zu verzetteln. Das Problem dabei ist, dass du dann deine eigentliche Aufgabe vernachlässigst. Dass du nicht das tust, für das Gott dich berufen hat. Das bleibt dann liegen. Und dann entsteht eine neue Not, ein neuer Schaden. Verzettel dich nicht, lebe in deiner Berufung. Für Gottes Mitarbeiter und für jeden Mitarbeiter auch in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde gilt. Und ich weiß, was ich sage. Übernimm nicht jede Aufgabe, die sonst liegen bleibt. Ich bin so geprägt worden, meine Gemeindeprägung. Wenn da eine Not ist und du noch nicht völlig außer Kraft bist, dann mach das. Du, ich. Und so haben wir manches gemacht, was nicht meine Berufung war. Weil es einfach zu meinem Typ passte. Da ist eine Verantwortung, da ist eine Not, das muss gemacht werden. Und wenn es keiner macht, dann mach halt ich es. Wir als Älteste haben das manches Mal auch so gesehen. Bevor Dinge, die wir für wichtig hielten, nicht gemacht wurden, haben wir sie gemacht. Und irgendwann haben wir uns entschieden, nein, das tun wir nicht mehr. Nicht, weil wir gesagt haben, jetzt machen wir Dienst nach Vorschrift. Welche Vorschrift, wüsste ich ja auch gar nicht. Sondern wir haben gesagt, selbst wenn eine Aufgabe liegen bleibt, sie aber nicht unsere Berufung ist, dann machen wir es nicht. Sondern gehen einen anderen Weg, so wie in Apostelgeschichte 6. Und das fernab von Wertung. Leitung ist das Wichtigste, Heizen ist unwichtig. Nein, es geht um deine Berufung und nicht, ob das eine wertvoller und wichtiger ist als das andere. Es geht um deine und meine Berufung. Und danach und daran wird Gott uns messen und beurteilen, ob wir in unserer persönlichen Berufung treu waren. Deswegen übernimm nicht jede Aufgabe, die sonst liegen bleibt, sondern lebe in deiner Berufung. Und wenn es gut läuft, bleibt wenig in einer Gemeinde liegen, weil Gott Berufungen und Begabungen verteilt hat. Wenn jeder seine Begabung nutzt, in seiner Berufung zu leben, wird wenig liegen bleiben. Das unterstellt aber das biblische Prinzip, dass jeder von uns und jede von uns eine Aufgabe hat, eine Berufung hat und dafür auch die Begabung bekommen hat. Und wenn jeder seine Berufung lebt und ausfüllt, wird wenig, vielleicht gar nichts liegen bleiben. Es ist mittelfristig niemandem geholfen, wenn du das, was scheinbar nötig ist und getan werden muss, auch noch tust. Und das sage ich auch zu dir, Benjamin, aber auch zu uns allen. Es ist nicht genützt, keinem nützt es, wenn wir auch noch andere Dinge tun, die aber nicht unsere Berufung sind und damit aus unserem eigentlichen Aufgabengebiet ausscheren, weil wir es nicht mehr schaffen. Natürlich birgt das auch die Gefahr, dass das die Falschen hören und wir denken, oh, das hoffentlich hört doch nicht der. Der macht doch eh schon nichts. Nein, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendjemanden da adressiere und sage, das müsstest du hören, sondern leb deine Berufung, das ist ein Auftrag ja für jeden von uns. Aber hier, verzettel dich nicht, ist eine Warnung für mich und dich, nicht die falschen Dinge zu tun und dann völlig überlastet zu sein. Und dann bleibt das, was Gott dir gegeben hat, auf der Strecke. Wer eine wichtige Aufgabe übernimmt, zu der er nicht von Gott berufen ist, vernachlässigt seine eigentliche Aufgabe. Wenn die Apostel die Suppenküche gemacht hätten, und Suppenküche ist wahrlich nichts Banales, etwas ganz Wertvolles, etwas ganz Wichtiges. Menschen zu unterstützen, damals mit Essen, das wird auch wiederkommen in unserer Gesellschaft, Menschen mit praktischen Hilfen zu versorgen, sie zu unterstützen, vielleicht mit Geld, vielleicht indem wir Leben teilen. Wenn die Apostel das getan hätten, wäre die Gemeinde nicht mehr gewachsen. Denn ihre Aufgabe, vor allem zu beten, natürlich ist das die Aufgabe auch für jeden Christen, zu beten und das Evangelium, die Botschaft von Gott zu verkündigen, das sagen sie, das ist der Fokus für uns. Und wir wollen uns das nicht erlauben. Wir wollen nicht aus der Aufgabe rausgehen, zu der Gott uns berufen hat, und gehen in eine andere Aufgabe, nur weil das scheinbar kein anderer macht. Um des Friedens willen in der Gemeinde war das ein ganz wichtiger Dienst, den diese sieben Männer dann hinterher übernommen haben. Aber es war nicht die Aufgabe der Apostel, es war nicht ihre Berufung. Deshalb müssen wir echt gut darauf achten, die eigene Priorität im Blick zu behalten und nicht zu werten bei dem, was wir tun oder was wir andere tun sehen. Sie sagen hier nicht, predigen und beten ist wichtiger als Bedürftigen zu dienen, zu putzen, was auch immer. Wir haben uns als Gemeinde ja vor 11 Jahren bewusst entschieden, diesen Verein Schritt für Schritt zu gründen mit anderen Christen zusammen, weil wir gesagt haben, das ist so wichtig, Kindern, die in unserer Gesellschaft dringend Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Wir als Christen wollen sie ihnen geben. Wir wollen für sie ein Begegnungscafé anbieten, nicht für die Kinder, sondern mehr für die Erwachsenen. Wir wollen diese sozialen Dienste tun und sie sind so wichtig. Und sie öffnen uns auch Türen zu Menschen, um ihnen das Evangelium zu sagen. Dann ist das keine Taktik, um sie irgendwie zu gewinnen, sondern es ist ein Türöffner in ihr Leben hinein. Beides ist wichtig, predigen und dienen, dienen und leiten. Und wir müssen immer wieder die große Vielfalt der Aufgaben und Berufungen in Gottes Reich vor Augen haben. Und wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern und es tun, diese Aufgaben und Dienste zu würdigen und keine Schieflage zu lassen. Das kann ja auch eine Ursache sein, dass jemand oder dass eine Gruppe von Leuten sagt, nein, für die Witwenversorgung, Suppenküche, Kaffee, Schritt für Schritt, Schülertreff, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, das kann sein, es ist nicht deine Aufgabe, aber es muss Leute geben, deren Aufgabe es ist. Und die unterschiedlichen Berufungen würdigen und auch als gleichwertig in Gottes Augen darstellen. Aber verzettel dich nicht. Und der letzte Punkt, übernimm Verantwortung in deiner Berufung. Noch einmal, es ist keine Frage von Wert und Bewertung für das, was du tust, was ich tue. Sondern in diesem Text und überhaupt im Neuen Testament geht es um deine und meine Berufung. Egal was es ist, was Gott dir aufs Herz legt, das musst und kannst nur du auch so leben. Und zieh dich nicht raus oder lass dich auch nicht rausziehen und überschütten mit anderen Aufgaben, die auch noch wichtig sind. Sondern verzettel dich nicht, aber übernimm Verantwortung in deiner Berufung. Sowohl der Dienst der Verkündigung und des Gebets durch die Apostel, wir würden sagen ein pastoraler Dienst in der Gemeinde, als auch der soziale Dienst dieser neuen berufenen 7 Männer. Vielleicht waren es die ersten Diakone der Kirchengeschichte. Beide Dienste, sowohl das Pastorale als auch das Soziale, wird mit demselben Wort bezeichnet. Beides ist Diakonia. Beides bedeutet Dienst. Egal ob auf der Kanzel und auch wenn wir nur so eine Glaskanzel haben, egal ob das hier vorne oder dein Dienst, in dem du Menschen nachgehst, sie begleitest, sie unterstützt, soziale Arbeit, Kanzel und Suppenküche sind beides Diakonia, sind beides Dienste für Gott und Menschen. Sie werden mit demselben Wort in der Bibel beschrieben und das macht deutlich, in Gottes Augen hat es denselben Wert. Wenn es deine Aufgabe ist, zu leiten und pastoralen Dienst zu tun, Amen, dann mach es. Dann tu es mit ganzem Herzen und in dem Bereich wirst du ja arbeiten, Benjamin. Wenn es dein Bereich ist, Suppenküche als Überbegriff für alle möglichen Hilfsleistungen für Menschen, die nicht mehr klarkommen mit dem Geld, mit der sozialen Situation, dann ist es genauso Diakonia. Es ist der gleiche Wert in Gottes Augen und das müssen wir lernen, hier kein Gefälle hineinkommen zu lassen. Es sind Dienste in Gottes Namen, die du, die ich nach unserer Berufung tun sollen. Und auch das andere, was hier deutlich wird, man kann sich ja wundern, für diese Suppenküche, das kann doch jeder. Also dafür musst du doch nicht beten. Dafür musst du doch nicht stille Zeit machen. Dafür musst du doch nicht Christ sein. Dafür musst du doch nicht irgendeine Qualifikation mitbringen, außer dass du nicht jede Suppe verbrennst und anbrennen lässt. So denken wir manchmal und das ist schon Ausdruck dieses Urteilens und auch Verachtens. In Gottes Augen war es nicht nur der gleiche Dienst, sondern es braucht die gleichen Voraussetzungen für diese 7 Männer, sagen die Apostel, es müssen geistliche Menschen sein. Es müssen Menschen sein, die vom Heiligen Geist geprägt und motiviert werden. Und das, glaube ich, können wir uns gar nicht oft genug deutlich machen. Der Dienst für Gott, egal an welcher Stelle, in deiner, in meiner Berufung, ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott, ist Ausdruck des Heiligen Geistes, der in unserem Leben als Christen wirkt. Und es ist unser Problem, dass wir verschiedenen Aufgaben verschiedene Bedeutung und Werte zumessen. Und wenn wir das zulassen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass auf der einen Seite Leute stolz werden. Wir sind ja die Helden und die Retter der Nation, wenn nicht ganz der Nation, dann doch der eigenen Gemeinde oder des Vereins. Und die anderen leben dann mit Frustration, weil sie machen ja die scheinbar niederen Dienste. Apostelgeschichte 6, es gibt keine niederen Dienste. Es gibt nur Berufung. Und dann ist es der Dienst für Gott, Diakonia. Das Problem für die Apostel war nicht nur ihre drohende Überlastung, sondern auch, oder ich würde sogar sagen, vor allem die für sie nicht passende Aufgabe. Sie haben plötzlich Dinge gemacht, für die sie weder berufen noch begabt waren. Und dafür bleibt das liegen, für das sie berufen und begabt waren. Nicht nur Überlastung ist das Problem. Auch da reden wir als Mitarbeiter ja miteinander. Aber auch bleib in deiner Berufung. Das geht nicht nur für dich, Benjamin, und für Sira. Das gilt für uns alle. Keiner von uns ist Mädchen für alles. Und heute müssen wir ja sagen Mädchen oder Junge für alles, finde ich auch gar nicht schlimm. Denn wir müssen auch nicht Junge für alles sein. Auch ein Leiter ist nicht Mädchen oder Junge für alles. Natürlich mit besonderer Verantwortung. Man kann nicht sagen, geht mich nichts an. Doch, die Apostel haben gesagt, geht uns was an. Und wir suchen jetzt eine Lösung. Und die Lösung bestand darin, neue Menschen in den Dienst zu berufen. John Stott will ich noch einmal zitieren. Er sagt, ohne Ausnahme sind alle Christen die Nachfolger desjenigen, der nicht gekommen ist, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene. Sie sind alle zum Dienst berufen, ja dazu, ihr Leben in diesen Dienst zu geben. Jesus hat es gesagt, und das steht in Markus 10, Vers 45, auch der Menschensohn, ich, Gottes Sohn, Jesus, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist die einzige Platzanweisung, das ist die einzige Ebene in Gottes Reich, in Gottes Gemeinde, die Jesus für uns vorgesehen hat. Dienen. In welcher Berufung auch immer. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Wir sind berufen und gerettet, um zu dienen, einander zu dienen, den Menschen in Frankenberg, Gott zu dienen. Etwas anderes als dienen gibt es nicht. Es gibt keine Herrschaft, es gibt keine untergeordneten Dinge. Alle sind wir, wenn wir es richtig verstehen, Diener von Jesus. Was war das Ziel der Gemeinde damals und ist es bis heute? Wir lesen das am Ende in Vers 7. Dass das Wort Gottes sich ausbreitet und die Gemeinde wächst. Und hier gab es scheinbar einen richtigen Wachstumsschub nach Pfingsten. Es gab ihn deshalb, weil Menschen ihren Platz gesucht und eingenommen haben, ihren Dienst, ihre Berufung und darin angefangen haben zu leben. Was hat beigetragen, dass die Gemeinde gewachsen ist? Die Predigt von Gottes Wort und das Gebet, das war das, die Aufgabe für die Apostel. Dies Übernahme von sozialer Verantwortung, hier die Versorgung der Bedürftigen mit materiellen Dingen, genauso wichtig und ein genauso wichtiger Beitrag zum Wachstum der Gemeinde. Wir können nicht gleichgültig den Menschen und ihren Nöten gegenüber sein und sagen, glaub einfach an Jesus. Ja, glaub an Jesus, aber ich will dir auch helfen. Wir wollen dir helfen als Gemeinde. Das Leben in der eigenen Berufung und die Übernahme von Verantwortung war der Schub für das Gemeindewachstum. Dass Leute sich nicht rausgezogen haben, sondern gesagt haben, Jesus, was ist meine Berufung? Aber auch, dass Leute nicht die falschen Dinge übernommen haben, die andere hätten tun sollen und viel besser hätten tun können, sondern dass jeder in seiner Verantwortung lebt. Daraufhin breitete sich die Botschaft Gottes immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Ich bin davon überzeugt, dass sich genau an dieser Stelle und an dieser Frage auch die Bedeutung nach Gemeinde und Kirche Gottes in unserer Welt heute entscheidet. Ob wir relevant sind oder nicht, entscheidet sich genau hier, dass wir Gottes Wort predigen und beten. Und dass wir Menschen dienen, die in Not sind. Und dass wir Christen unsere Aufgabe annehmen, unsere Berufung annehmen. Wenn wir das tun, ist das viel effektiver, als die neuesten 10 Managementbücher auswendig zu können. Wichtiger als alle möglichen Strategien, beides mag sehr hilfreich sein. Aber wenn wir das wieder neu leben, das Wort Gottes begleitet von Gebet weitergeben, Menschen dienen und jeder in seiner Verantwortung leben, dann sind wir und bleiben wir relevant. Es geht um deinen Dienst, um deine Berufung und um genauso meine Berufung. Und es geht um unsere Treue, darin zu leben. Die Frage an dich und mich, kennst du deine eigene Berufung? Für was hat Gott dir Aufgaben gegeben? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und die zweite Frage, bist du bereit, in Treue und Hingabe in dieser Berufung zu leben? Egal, ob das dein Beruf ist, wie jetzt Benjamin, oder ob wir das ehrenamtlich machen, sind wir bereit, in unserer Berufung zu leben? Ich komme zu deinen breiten Schultern zurück, Benjamin. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Ich bewerte sie auch gar nicht. Wir müssen ja nicht die Bodybuilder der Nationen sein. Ich dachte so an die Sätze von Jesus aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30 für Sira und Benjamin. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde diese Last von euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig oder sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Lieber Benjamin, für die Gemeinde, liebe Sira im Verein, es ist jetzt bei den Kindern oben, glaube ich, ne? Oder bist du hier? Das Thema breite Schultern haben wir nicht extra ausgewählt, weil jetzt jemand kommt oder zwei kommen, die uns die Arbeit abnehmen. Ja, ihr werdet euch mit hineinstellen und ihr werdet Arbeit abnehmen. Aber wir wollen unsere Arbeit hier nicht loswerden und auf euch legen, sondern mehr tun in Gottes Namen, unter Gottes Segen. Wir wollen uns miteinander in diese Dienstgemeinschaft stellen und deswegen ist das Thema breite Schultern auch ein bisschen gefährlich. Und auch da wollen wir aufpassen, aufeinander achten, dass nicht plötzlich Leute überfordert werden, ihr oder genauso Ehrenamtliche, sondern dass wir alle unseren Dienst auf die Schulter nehmen, mit Jesus und an der Seite von Jesus arbeiten und gehen. Breite Schultern sind nicht dafür da, immer mehr zu tragen. Auch da mache ich dir Mut und mache ich uns Mut, auch mal Nein zu sagen. Ich kann das jetzt nicht tragen. Und ich werde es auch nicht tragen. Ich habe keine Kraft dafür, es ist nicht meine Berufung und ich kann es auch noch nicht mal. Hier geht es nicht um eine akute Not, das versteht ihr. Aber breite Schultern sind nicht dafür da, um noch mehr zu tragen. Breite Schultern sind dafür da, deine Aufgabe, das Joch, was Jesus für dich hat, zu tragen. Das ist ja dieses Bild von diesem Ochsengespann, ob uns das mit dem Ochsen jetzt gefällt oder nicht, aber Jesus nimmt sich mit in das Bild. Ich ziehe den Karren, aber nicht alleine. Neben mir ist ein viel stärkerer, nämlich Jesus. Und er lädt mich ein, mit ihm zu ziehen, mit ihm zu arbeiten. Und nur so kann das hier gehen, dass es stimmt. Mein Joch ist leicht. Das Bild von dem Ochsengespann ist kein Bild für Leichtigkeit. Aber Jesus sagt, du musst doch gar nicht alleine, aber geh mit mir auf dem Weg, den ich für dich habe. Und du geh den Weg mit Jesus, den er für dich hat. Es geht um euren Dienst, um unseren Dienst in Gemeinde und Verein. Es geht darum, anzupacken und mit hinein sich zu stellen, auch als Vorbild für andere. Aber nicht jede Last ist deine Last. Nicht jede Aufgabe ist deine Aufgabe. Wir wollen es nicht wegschieben, aber wir wollen ganz neu lernen zu fragen, Jesus, was ist meine Aufgabe? Und das möchte ich gerne treu erfüllen. Meine Last ist leicht, sagt Jesus, und ich trage sie mit und für euch. Und ihr dürft und sollt Ruhe finden bei Jesus, dem Herrn der Gemeinde. Gemeinde, Reich Gottes, ist doch kein Arbeitsprogramm. Ist doch kein Programm, uns zu beschäftigen, sondern Jesus lädt uns ein, mit ihm zu leben, mit ihm zu dienen und immer wieder auch die Last auf Jesus abzugeben und so auch Entlastung, Ruhe, Entspannung, Erquickung, Erfrischung zu erleben. Und so wünsche ich dir für deinen Dienst in der Gemeinde, Benjamin, genauso für Sira, dass ihr Menschen findet, dass ihr Menschen sucht, die mit euch Lasten tragen. Dass ihr euch begleiten lasst, auch sagen lasst, wir haben den Eindruck, du machst jetzt zu viel. Vielleicht auch zu wenig, das sagen wir dann auch. Aber sag einfach an der Stelle auch mal Nein und tu deinen Dienst. Frag neu, was ist der Fokus für mein Leben, für meinen Dienst? Und das gilt genauso für jeden Ehrenamtlichen. Ich verspreche euch beiden für die Leitung unserer Gemeinde und auch die Leitung des Vereins, dass wir das mit euch besehen wollen und euch da nicht alleine lassen wollen, sondern mit euch den Weg gehen wollen, im gegenseitigen Lernen voneinander und gegenseitigen einander die Schultern stärken und Lasten mit euch zu tragen. Das ist viel besser, als breite Schultern zu kriegen, einander die Schultern stärken. Gott segne euch und uns dabei. Amen.